Antenne Alderaan präsentiert Bad Batching. Claim Force 99 reporting in, sir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bad Batching. Mein Name ist Thilo Grimm. Ja, 14 Tage sind schon wieder vorbei und das bedeutet, dass wir heute über zwei neue Folgen sprechen können, die wieder in der gewohnten Kürze uns auf Disney Plus gezeigt wurden. Also wir sind wieder bei der normalen Lauflänge von 25 Minuten ungefähr angekommen, abzüglich der Credits, und freuen uns einfach über jede Minute, glaube ich, die wir mit dem Clone Force 99 noch verbringen dürfen. Mein Co-Pilot ist, glaube ich, auch wieder frisch aus dem Carbonit-Block entstiegen, frisch aufgetaut, freut sich bester Gesundheit. Und ich begrüße ihn wieder hier. Hallo Dennis vom Air to the Empire Podcast.
Hallo Thilo. Ja, ich bin aus dem Carbonit-Block entkommen. Ja, also mir geht's gut. Vielen Dank. Ich habe mich gut gehalten. So wie Han Solo auch. Der ist ja auch nicht viel gealtert da drin. Also behauptet man. Schauen wir mal, wie es heute oder was heute so passiert oder was wir heute so zu besprechen haben. Zwei neue Folgen waren ja schon sehr spannend in gewisser Hinsicht. Von einem gewissen Standpunkt aus.
Das würde ich auch sehen, genau. Von einem gewissen Standpunkt aus, ja. Also zwei Folgen, bei denen ich schon wieder so, auch mit der heutigen Folge, das Echo so ein bisschen auch aus der Community vielleicht schon vorahnen kann, was uns da entgegenkommen wird, nämlich, eher ein bisschen mau vielleicht, was die Innovation angeht und die einzelnen Handlungen, aber dafür umso wichtiger, was für den einen oder anderen Charakter natürlich hier passiert in diesen beiden Folgen. Gucken wir mal, wie wir dann darüber recht sprechen werden im Nachhinein.
Jawohl.
Aber ich bin mal sehr positiv eigentlich wie immer. Und das Schöne ist ja, dass wir an The Bad Batch auch die Familie, also unsere Klone beziehungsweise eben auch das große Kind in Anführungszeichen Omega, über die letzten zwei Jahre auch sehr, sehr zu schätzen gelernt haben und natürlich vieles hier immer mit sehr viel Wehmut auch verbunden ist. Man spürt auch hin und wieder den einen oder anderen Schatten, der sich schon an der Wand abzeichnet, der vielleicht in die Zukunft weist, was für die Charaktere noch so auf dem Tableau in den nächsten Folgen steht. Und ja, wir haben ja jetzt tatsächlich schon ein Drittel der gesamten dritten Staffel hinter uns. Es geht wirklich wahnsinnig schnell auf Mount Tantus wahrscheinlich wieder zu mit Riesenschritten. Denn jede Folge, die wir heute besprechen werden, hat natürlich irgendwo auch immer was damit zu tun.
So ist das.
Und nächste Woche bekommen wir wieder zwei Folgen. Das heißt, da kriegen wir wieder einen Doppelpack, was wir besprechen können. Aber heute wollen wir erstmal bei Folge 4 und Folge 5 bleiben. Dennis, lass uns einfach direkt einsteigen, würde ich sagen.
Sehr gerne.
Mit Folge 4. A different approach. Ein anderer Ansatz. Schwer angeschossen und mit letzter Kraft von Mount Tantus entkommen, trudeln unsere Helden Omega und Crosshair und Badger in ihrem Rogue-Class-Shuttle durch den Hyperraum. Nachdem Crosshair entscheidet, die Stabilisatoren reparieren zu lassen, stürzen sie auf den Planeten Lau. Omega ist motiviert von dem Gedanken, zurück nach Tantus zu kommen, um die dort inhaftierten Klone, die sie zurücklassen musste, zu retten. Jedoch warnt Crosshair sie davor, denn das Imperium droht mittlerweile überall. Auf der Basis Tantus fliegt Nala Se auf und wird inhaftiert, da Hemlock ihre Täuschungsversuche durchschaut. Omegas Besonderheiten zu verheimlichen war keine gute Taktik, da lediglich der einzige von Emerica ausgewertete Test positiv war.
Tja, die Folge startet, und das hatten wir in einer der letzten Folgen auch, oder quasi fast bisher in dieser kompletten Staffel, es geht wirklich straight zu. Wir haben mit der dritten Folge quasi diesen Hyperraumsprung gehabt, und jetzt sind wir quasi aus dem Hyperraum rausgesprungen oder springen kurze Zeit darauf raus. Also wir sehen eine direkte Fortsetzung der letzten Folge. Das Schiff ist angeschossen worden, auch glücklicherweise dank Emery nicht zerstört worden, weil die ja Hemlock früh genug noch informiert hat, hey, das kleine Klonmädchen, die hat einen ganz großartigen M-Wert-Transfer Bestand, da sollten wir vielleicht mal aufpassen, und dann werden sie nicht abgeschossen. Aber ja, das Schiff ist zerstört, und der Absturz auf dem Planeten Lau Also da hat man schon am Anfang so ein bisschen Action-Moment gehabt, weil man sieht so die Kamera so straight von unten auf Omega hoch, wie sie dann den Schaltknüppel nach hinten reißt, um das Schiff irgendwie noch zu retten. Und also die Landschaft, in der es da abstürzt, sehr steinig, sehr gebirgig, hatte ich den Eindruck. Ja, vielleicht gebirgig nicht, aber zumindest mit sehr vielen spitzen Steinen. Das hätte auch anders ausgehen können. Also da war die Macht definitiv mit unseren beiden Helden und mit Badger natürlich.
Genau. Badger ist immer ganz wichtig. Also ist auch süß, wie Crosshair mit ihm irgendwie interagiert und ja, er sich noch nicht so wirklich mit ihm arrangieren möchte, glaube ich, als neues Mitglied in der Gruppe. Aber ja, das macht Laune. Mich, na klar, wenn man irgendetwas, was mit Star Wars zu tun hat, mit so einer Szene, mit einem Absturz eröffnet, dann hat man immer direkt eine Parallele zu Episode 3, das ist ganz klar. Dem kann man sich nicht entziehen. Es ist natürlich zum Glück nicht ganz so ultra spektakulär wie die Bruchlandung, die Anakin da hinlegt.
Das stimmt.
Aber es ist trotzdem schön inszeniert und man merkt wieder, was Musik und geschickter Schnitt und gut Kamerapositionen und schöne Bildkompositionen auch wirklich hier an einer Actionsequenz dann nochmal mehr tragen. Und ja, also für die gute Nala Se wird es langsam eng. Dr. Hemlock, ne, macht ja nicht wirklich viel Hehl daraus, dass es für sie auch naja, bitter enden könnte. Und sie sitzt also da auf ihrer Pritsche in ihrer Gefängniszelle, denkt darüber nach, glaube ich, wie ihre letzten Wochen und Monate vielleicht aussehen könnten. Denn das sieht ja nicht wirklich gut aus. Aber wie wir ja wissen, ist Omega beseelt von dem Gedanken, wieder zurückzukehren. Und deswegen habe ich da im Moment zumindest noch keine Zweifel, dass sie vielleicht dann auch diese Staffel noch überleben wird. Wer weiß.
Ich fand den Moment sehr, sehr interessant, wie Hemlock dann die Zelle betritt. Und ich weiß nicht, das ist mir jetzt dieses Mal sehr bewusst aufgefallen. Ich weiß, das ist, glaube ich, auch schon immer so gewesen. Hemlock hält sich immer so seine linke Hand, so als hätte er Schmerzen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich weiß, ob es oder woher das kommt. Also es ist mir jetzt nur diesmal sehr explizit aufgefallen und auch im Umkehrschluss, dass es mir vorher schon aufgefallen ist und ich aber nie drüber gesprochen habe. Also das werde ich nochmal beobachten, dann muss ich auch nochmal nachgucken, ob es da irgendeinen Grund gab, den ich jetzt irgendwie gerade vergessen habe. Aber
nicht wirklich. Ich glaube tatsächlich, da ist dir was wirklich Gutes aufgefallen und das ist natürlich auch eine Parallele zu Crosshair irgendwo, der ja auch diesen Tremor in der Hand hat. Und ja, ich denke mal, da wird bestimmt noch drauf Bezug genommen werden, sonst würde man es nicht tatsächlich auf den zweiten Blick auch immer so deutlich dann herauslesen können.
Es ist sehr präsent geworden, das stimmt. Ja und aber ich habe den das erste Mal so ein bisschen in mich reinschmunzeln müssen, als dann Nala Se vorgeworfen wird, so hey, du hast hier quasi die Proben von Omega irgendwie ausgetauscht oder zerstört oder wie auch immer, weil alle Proben, die du gemacht hast, die waren als negativ gekennzeichnet, aber die eine, die Emery macht, die ist positiv und wie dann Nala Se sagt, ja, das falsch positiv Befund, das gibt's ja auch. Ich musste so ein bisschen an, so leid es mir tut, an die Corona-Zeit denken, wo ja auch viele dann mit falsch positiv und sich dann Gedanken gemacht haben. Aber ja, es ist kann natürlich richtig sein. Aber ich glaube, diese Idee oder diese Ausrede zu finden, war ein bisschen schwierig. Also das war ja klar, dass da Hemlock nicht unbedingt ihr glauben wird.
Das stimmt. Aber sie hat natürlich darauf spekuliert, dass er als Wissenschaftler auf so eine Argumentation vielleicht eben auch doch anspringen könnte.
Richtig.
Der Punkt an der Sache ist aber halt, er ist natürlich auch viel zu sehr diabolischer Imperialer, ne, als dass er sich so leicht hinters Licht führen lassen würde von jemandem, der in Anführungszeichen in ihrer Position ja mehr oder weniger nur ein kleines Licht in der Wissenschaftswelt ist. Und wenn sie eben nicht diese Klonforschung gehabt hätte, hätte sie wahrscheinlich gar keine große Bedeutung mehr fürs Imperium.
Wahrscheinlich nicht.
Genau. Und was man hier natürlich nochmal anführen kann, ich weiß nicht, kennst du die Serie Avatar, also die Animationsserie? Nicht die James Cameron-Kinofilme, ja, sondern die alte Animationsserie, an der ja auch Dave Filoni ursprünglich mal mitgearbeitet hat. Und einer der Hauptfiguren in dieser Serie, Zuko heißt der ist Teil der Feuernation, der macht einen ähnlichen Redemption-Arc durch wie unser Crosshair.
Ach ja, okay.
Und der muss sich sozusagen auch immer mit den einzelnen Charakteren wieder versöhnen, Das war so ein Ding, was mir hier aufgefallen ist, was, was die Serie auf etwas kleinerem Rahmen sozusagen wiederholt. Aber das, ja, das fand ich eben auch noch ganz interessant, mal kurz zu erwähnen.
Ja, wenn dann so diese Parallelen zu Projekten dann dargestellt werden, an denen dann ja, Filoni mit dabei gearbeitet hat, ist natürlich spannend, ne? Mhm. Cool zu wissen. Also ich wusste es nicht, ich kenne die Serie, habe sie aber auch nie wirklich aktiv gesehen, aber ich hab gehört, es gibt eine Realverfilmung, die soll, oder eine Realserie, die soll sehr gut sein.
Genau, vielleicht es gibt tatsächlich beides. Es gab vor vielen Jahren auch mal einen Kinofilm von M. Night Shyamalan, der ziemlich grottig war, den kann man sich wirklich nicht angucken. Aber die jetzt auf Netflix erschienene erste Staffel, die jetzt auch eine zweite und dritte bekommen wird, die ist wirklich lohnenswert, kann man mal eine Fußnote, ein kleines Lob aussprechen. Omegas Idee, Hunter per Funkspruch zu kontaktieren, hält Crosshair aufgrund der erhöhten Alarmbereitschaft des Imperiums für zu riskant und so ziehen beide mit einheimischer Kleidung getarnt los in Richtung des Raumhafens von Lau. Wenig begeistert von Crosshairs Idee, sich den Weg zu den Shuttles freizuschießen, ist ihr Plan etwas anderer Natur. Bestechung des zuständigen Ticketverkäufers. Sein Preis? 30.000 Credits. Während man für und wider der einzelnen Ideen abwägt, gelangen beide zu einer Kantina, wo Omega spontan die Idee kommt, per Glücksspiel Geld zu gewinnen. Nachdem sie einen ahnungslosen Trandoshaner ausgenommen hat, erscheint der imperiale Statthalter Captain Man mit zwei Sturmtruppen und fordert sie zu einer Partie Balance heraus. Omega gewinnt zwar, durch einen Erpressertrick nimmt er ihr jedoch gleich die Hälfte wieder ab, mit der Drohung, anderweitig würde sie, da Glücksspiel illegal sei, abgeführt.
Ja, wir sind auf Lau, kommen wir an, oder sind wir jetzt ja schon, wir sehen hier, das fand ich auch sehr schön, einfach in der bildlichen Darstellung, die einige Sturmtruppen, auch wieder mit dem alten Ralph McQuarrie Originalanzug, aber halt auch ein bisschen erweitert, so mit Ponchos. Also Ponchos sind ja das Ding jetzt geworden in Star Wars, habe ich so den Eindruck. Also sie haben ja zumindest irgendwie einen Überwurf drüber, finde ich ziemlich schön. Und ja, du hast es gerade richtig gesagt, Omega will ja Hunter und Wrecker kontaktieren, was aber einfach von Crosshair jetzt erstmal ja, abgelehnt wird. Ja, es ist ja auch richtig. Also er ist ja schon auch auf der taktischen Seite richtig, weil jetzt hier einen Funkspruch abzugeben, der abgehört werden kann und ganz sicher auch wird, ist einfach zu gefährlich. Und da bringt man ja auch nicht nur sich selber, sondern auch sein Team oder auch seine Brüder jetzt mit in Gefahr. Von daher eigentlich auch eine schöne Randnotiz, dass er hier sich auch, selbst wenn er es nicht sagt, aber trotzdem auch sorgt. Ja, ob es jetzt um sich selber ist, ob es um Omega geht oder um seine Brüder, das hat er jetzt nicht gesagt, aber diesen Eindruck finde ich schön. Und ja, dass man dann sagt, okay, lass uns mal gucken, wie wir anders hier von dem Planeten wegkommen, und sich dann einen Shuttle nehmen zu wollen ohne Geld, fand ich übrigens auch sehr, 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 sehr spaßig. Ja. Die Überlegung überhaupt. Ich hatte ja kurz gedacht, das macht sie, es schüttelt sie irgendwie mit der Hand und dann heißt es ja, okay, komm durch. Dann wäre natürlich das Jedi-Prinzip nochmal klar gewesen, aber nee, war, also ich finde 30.000 für zwei Personen und Badger ist da noch nicht mit einkalkuliert worden. Ist schon ein hartes Stück, aber ja, sie haben halt keine imperialen Identifikationscodes. Ohne die ist es halt aktuell schwer, im Imperium sich frei zu bewegen.
Das stimmt allerdings, ja. Mich hat die Dynamik zwischen den beiden, finde ich, super, super schön gezeichnet. Das ist eine der Highlights von dieser Episode, das Für und Wider, was die beiden sich da immer gerne als Comedy hin und wieder auch mal so an den Kopf werfen, und es kann halt keiner besser als Crosshair mit den Augen drehen, rollen meine ich, wenn er nicht damit einverstanden ist, was sie jetzt gerade von sich gibt. Und mich hat das an Leon der Profi erinnert, einen meiner Lieblingsfilme aus den 90ern mit Jean Reno und einer ganz blutjunge Natalie Portman den Hauptrollen, die eine ähnliche Beziehung sozusagen pflegen. Er ist ja auch Profi-Killer sozusagen, ne? Kann mit Waffen sehr gut umgehen, und sie will sich ja, in anderer Form halt rächen für die Ermordung ihrer Familie, ihrer eigenen. Mhm. Hier ist es aber etwas anders geartet in der Dynamik, ne? Also man hat hier, fand ich, du hast es mit den Ponchos vorhin schon erwähnt, die kommen auch in der Serie Andor häufiger mal vor, neben den ganzen Jedi-Spielen. Und in Andor geht es ja eigentlich auch um das, was Omega hier gerade auch tun möchte. Sie hat einen sehr starken moralischen Kompass. Das heißt, sie möchte Gewalt vermeiden, ne? Aber dann sozusagen als Alternative eben mit Bestechung arbeiten. Das ist auch etwas, was wir in Endor gesehen haben. Sie will quasi nicht stehlen, sondern sie will es quasi in Anführungszeichen einigermaßen in einem Spiel sozusagen gerecht gewinnen, ihr Geld.
Ja.
Und auch das ist so ein Ding, was man auch bei Endor, glaube ich, vermuten oder verorten könnte. Also ne, wenn man sich an dieses Manifest erinnert, was in der Serie formuliert wird, so hält sie sich erstaunlich stark an ihrem moralischen Kompass. Und während der gute Crosshair, das werden wir später auch nochmal erleben, zurückgepfiffen wird, indem ihm nicht erlaubt wird, eben seine Keule auszupacken oder sein Scharfschützengewehr. Ja, genauso. Genauso übernimmt sie dann in dieser Situation so ein bisschen eben die Einflussnahme. Und ich finde es natürlich auch schön, weil sie darf wieder eine von ihren Fähigkeiten herauskramen, die sie eben seit der ersten Staffel auch besitzt. Da gab es ja diese eine Episode, die wir in unserem Recap auch erwähnt hatten, wo Sid ihr Holoschach beibringt. Und
genau.
Offenbar ist das eben nicht das einzige Spiel, was sie gelernt hat.
Ja, Glücksspiel scheint ihr zu liegen in irgendeiner Form. Und auch was du gerade angesprochen hast, bevor wir da in die Bar mal reingehen, alleine das Crosshair dann an diesem Raumhafen sagt, ich könnte die Hälfte direkt ausschalten oder problemlos ausschalten. Also ich bin mir nicht sicher, ob das einfach nur Hochmut war, weil er weiß ja selbst, wie er eigentlich mit seiner Hand ist, ob das wirklich oder ob er schon runtergerechnet hat und sagt, naja, eigentlich würde ich alle ausschalten können, wenn ich jetzt wirklich im Vollbesitz meiner Kräfte wäre. Und jetzt kann ich halt nur die Hälfte ausschalten, aber die Hälfte ist halt auch nicht genug an mancher Stelle. Ja, finde ich schön, dass dann Omega auch so ein bisschen diese Führungsrolle übernimmt und ihm auch ganz klar sagt, wir müssen es anders da regeln. Und dann der Weg in die Bar, sie spielen oder Omega spielt dann Balance. Auch ein Spiel, was ich in dieser Form, also ich habe erst gedacht, es wäre irgendwie Sabak. Karten sind ja sehr, sehr ähnlich gehalten, aber nicht identisch. Ich habe dann auch später nochmal nachgelesen, was es denn auch wirklich ist, dass es Balance ist. Kannte ich vorher noch gar nicht, muss ich gestehen. Habe ich noch.
Das ist auch, glaube ich, neu. Ich glaube, das ist komplett unbekannt.
Ja, also wenn es jemand schon gekannt hat, dann lasst doch uns mal gerne wissen, ob es schon irgendwo aufgetaucht ist. Ich konnte jetzt nichts rausfinden. Aber es ist schön, wie Omega so ohne einen Einsatz zu bringen, es schafft, diesen Trandoshaner auszunehmen, ihm dann doch sagt, ja, also jetzt wollen wir noch eine Runde machen, meine Glücksträhne muss ja bald vorbei sein. Und alleine so auch so manipulativ ihm quasi zu suggerieren, guck mal, du könntest jetzt gewinnen, und er fällt natürlich dann auch drauf rein, und dann kommt der imperiale Captain Man und übernimmt diesen Platz, und auch er wird ja komplett ausgenommen. Was auch eigentlich ganz, ganz cool ist, aber natürlich auch sehr, sehr gefährlich, wie sich dann ja noch rausstellt.
Ja, und nicht nur das, also der wird ja auch ganz genüsslich hier zelebriert in seiner Rolle. Er stellt sich sozusagen in bester imperialer Manier auch über das Gesetz, beziehungsweise die machen einfach mal Gesetze, die ihnen eben gerade so in den Kram passen.
Ja.
Er läuft ja auch durch die Bar zuerst, ne, und holt sich erstmal das ausstehende Schutzgeld, in Anführungszeichen, so würde man das in mafiösen Kreisen, glaube ich, bezeichnen. Bevor er dann sich an den Tisch setzt und in seiner Hybris natürlich erstmal davon hoch überzeugt ist, dass er Omega also besiegen würde, bis er dann ja eben eine kleine Abwatschung bekommt. Und interessanterweise verhält er sich aber manchmal dann eben doch nicht so klischeehaft für einen Imperialen. Sondern lässt die beiden ja dann doch irgendwie erstmal laufen, nicht ohne ihnen dann eben vorher noch die Hälfte des Gewinns wieder abzuknöpfen. Aber es wird auf jeden Fall langsam aber sicher auch bekannt, dass da wohl ein Raumschiff abgestürzt ist, irgendwo in der Peripherie. Das erfahren wir also auch noch in dieser Szene. Gucken wir mal, wie intelligent der Gute ist.
Und ein wichtiger Punkt in dieser Szene ist ja auch noch, dass Captain Man ja auch Omega quasi dazu nötigt oder ihr quasi auferlegt, sie möge doch bitte Badger rausschicken, damit Badger quasi vor der Tür steht, weil ja, das ihn stört es ja. Ist ein Störfaktor. Und da habe ich auch gedacht, so, wenn es ein normaler Hund, der stört doch eigentlich doch auch nicht, wenn er so ein bisschen schnüffelt oder wie auch immer. Aber er hat Badger rausschicken wollen. Gut, auch aus Grund, wie sich herausstellt.
Ja, der Restbetrag scheint noch für den Weiterflug auszureichen. Jedoch wurde Badger von Sturmtruppen entführt und zum nahegelegenen Frachthafen verschleppt. Crosshair will ihn zurücklassen, doch für Omega steht dies nicht zur Debatte. Also auf zum Frachthafen. Dort angekommen will Omega nicht nur Badger befreien, sondern einfach alle dort eingesperrten Spezies. Es kommt jedoch anders, als Captain Man mit seinen Truppen erscheint und den Rest des Geldes zurückverlangt, ihnen zusätzlich noch offenbart, er hätte das abgestürzte Shuttle mit ihnen in Verbindung gebracht und Dr. Hemlock darüber informiert.
Tja, also man merkt auf diesem Planeten, auf dem Planeten Lau, da sind auch alle irgendwie sehr gewillt, Geld entgegenzunehmen, weil als Omega und Crosshair ja dann merken, oder beziehungsweise Omega es merkt, dass Badger nicht mehr da ist, ist ja dieser kleine Junge komplett vermummt, der die ganze Zeit irgendwelche Früchte draußen auf der Straße verkauft, der will ja erstmal für 10.000 Credits diese Information preisgeben, wo Badger sich jetzt aufhalten würde. Und dann ist dieser Moment, wo dann also dieser große Kerl namens Crosshair sich da hinstellt und sagt, ich habe langsam genug davon, ja, sorry, okay, 5.000, aber drunter gehe ich nicht. Und da merkst du schon, auch Crosshair würde ihm am liebsten jetzt irgendwie eine runterhauen, aber dann ist es auch wieder Omega, die ihn so ein bisschen zurückhält, sagt, alles klar, hier, wir machen das, weil wir wollen ja nicht noch mehr auffallen. Und dann erfahren sie über diesen Frachthafen oder das Frachtdock, das dort Badger hingebracht worden ist. Und in dem Moment kommt aber auch der Teil der Folge, wo man einen Bruch vermutet, weil Crosshair sagt, ich mach das nicht. Nicht wegen einem Tier, ja, und mach doch, was du willst. Und Omega sagt, ja, mache ich jetzt auch. Wirft ihm noch die Credits hin, die sie hat, und sagt, ich komme schon irgendwie selbst zu Rande. Und das ist ein Moment, beide Wege trennen sich, wenn auch nur für kurz. Und dann kommt der große Bruder und sagt, alles klar, ich helfe dir doch. Ja, aber dann machen wir es doch wieder auf deine Weise. Offenbar hat Crosshair entweder sein Herz gefunden oder er hat bemerkt, hey, die Kleine, die scheint ja doch irgendwie was drauf zu haben. Vielleicht sollten wir doch auf sie hören.
Ja, storymäßig ist natürlich Badger hier wieder als Analogie zu den Klonen auch eingesetzt. So viele man noch retten kann, ne? Man weiß nicht genau, ob es überhaupt Sinn ergibt, aber man macht es, weil es das Richtige ist. So eine Aussage hatten wir ja auch von Hunter mal in einer der vorherigen Folgen.
Ja.
Und ich glaube einfach bei Crosshair beginnen die Rädchen eben langsam aber sicher auch zu drehen und er realisiert, dass die Krankheit, die in ihm schlummert, nach den ganzen Experimenten sich in seinem Körper breit macht, die fordert einfach ihren Tribut. Und er verliert sozusagen die Treffsicherheit, also eine der Pfeiler seiner Identität. Und er hat auch das Imperium verloren. Der zweite große Pfeiler seiner Identität, nämlich gute Soldaten folgen Befehlen. Also das, was für ihn immer wichtiger war, sogar wichtiger als die Loyalität zu seinen engsten Brüdern. Und deswegen kippt er, glaube ich, in diesem Moment dann auch und schließt sich Omega dann auch an und sagt, ich glaube, wir machen das jetzt.
Zumal ja auch Omega diejenige ist, die ihn ja gerettet hat, die ihm ja auch wieder Loyalität entgegengebracht hat und ihm somit auch zeigt, du bist wichtig. Und jetzt wäre er derjenige, der das dritte Mal jemanden verlassen müsste. Also es ist ein sehr schöner Recap quasi seines eigenen Charakters auf die Sachen, die zuletzt passiert sind. Also finde ich wirklich, wirklich gut. Ja, und dann kommt ja dieses Treffen zwischen Omega, Crosshair und Captain Man. Und Captain Man, ja klar, illegale Tierhaltung, das kostet jetzt. Und Omega ist auch gewillt, diese Strafe zu bezahlen, bis er ihr dann sagt, naja, ihr werdet, gebt mir doch einfach alle Credits, weil ihr werdet doch sie eh nicht mehr brauchen, wenn Dr. Hemlock hier auftaucht. Ja, und das war natürlich so ein Moment, wo dann auch eine Omega vielleicht gemerkt hat, okay, jetzt sind wir mit den ganzen legalen Mitteln nicht zurande gekommen. Jetzt muss hier was passieren.
Richtig. Und ich fand es auch wunderbar, weil, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, ne, dieser Captain Man, der zeigt sich hier als noch viel durchtriebener und auch irgendwo als hochintelligent, also eine Eigenschaft, die wir bei vielen Imperialen ja dann doch immer vermissen, die ja eigentlich immer nur arrogant sind, aber nicht besonders klug und selten eins und eins zusammenzählen können. Aber er hat das natürlich sofort irgendwie zusammengefügt, hat auch Dr. Hemlock schon eine kleine Flaschenpost zukommen lassen. Der hat sich wahrscheinlich mit seinen Truppen eben schon ins Schiff gesetzt und dürfte hier bald auftauchen. Ja, und wie wir das immer so sehen bei Star Wars, ne, wenn irgendwo eine Konsole steht und da sind große Knöpfe drauf, natürlich, die können nicht nur Türen öffnen, sondern auch schließen oder in unserem Fall einfach umgekehrt. Und hier auch wieder sehr, sehr schön. Da stimmen auch die Details in Aurabash. Alles, was wir lesen können auf den Konsolen, ne, bezieht sich dann eben auch tatsächlich auf, also Unlocking All Cargo steht da zum Beispiel drauf oder Locking Cargo. Ja, natürlich, das ist wie bei Chekhovs Waffe, ne, wenn man sowas mal sieht, dann muss es auch irgendwann benutzt werden. Und das geschieht dann eben jetzt im Folgenden. Crosshair darf nun endlich die Dinge mal auf seine Weise lösen. Und im anschließenden Feuergefecht öffnet Omega zusätzlich alle Käfige. Die Tiere eilen ihnen zur Hilfe, indem sie auch die Sturmtruppen zusätzlich anfallen. Omega und Badger steigen an Bord eines Shuttles und bereiten den Start vor, während ein abgelenkter Schuss einen Reftar-Käfig öffnet und Captain Man darin sein grausames Ende findet.
Ja, also das mit den Tieren ist einfach eine sehr, sehr gute Idee, weil sie ja klar in der Unterzahl gewesen sind und einfach hier das nutzen, was sie nutzen können. Und ich meine natürlich, Badger zu befreien war jetzt Priorität 1 für Omega. Gleichzeitig auch alle anderen Tiere zu befreien, die ja ganz unbewusst quasi in ihrem Fluchtmechanismus dann auch mithelfen, die Waffe von Captain Man dann auch so ein bisschen wegtreten, mehr oder minder versehentlich. Ja, und dann ist es auch, ist auch wieder Crosshair derjenige, der wild am Schießen ist, aber auch immer wieder mal einen Schuss versemmelt und dann auch immer sich wieder die Hand, in der auf die Hand schaut und das Gefühl, man wird das Gefühl nicht los. Er ist unzufrieden mit sich selber, was natürlich nachvollziehbar ist, wenn man als Scharfschütze unterwegs war, sein ganzes Leben lang oder seine ganze Karriere. Und Omega, die ist jetzt quasi dabei, das Ruder erneut in die Hand zu nehmen, um dieses Shuttle zu stehlen. Und Hunter gibt dir halt diese, Hunter ist es nicht, es ist Crosshair, der gibt dir diese Rückendeckung und dann passiert halt das, was passieren muss. Sie können entkommen. Ja, und diese Szene mit Captain Man, wie er dann von diesem, man hat es ja nicht gesehen, man hat es ja nur gehört. Ja, das ist ja quasi, das ist jetzt Show Don't Tell, in dem Fall ist es nicht ganz, aber man hört einfach nur, wie er dann zerfleischt wird oder zerrissen wird. Also auch etwas, was ja ganz untypisch eigentlich für Star Wars war, in Form, dass wir das gerade in dem Animationsbereich in dieser Form überhaupt wahrgenommen haben, aber das ist ja zuletzt immer mal wieder passiert. Ich finde das gut, es zeigt halt auch einfach die Grausamkeit einer Galaxis, die weit, weit entfernt liegt.
Ja, das stimmt. Und der Witz an der Sache ist natürlich auch, dass ein Schuss, der eigentlich Crosshair gilt, dann diesen Käfig öffnet.
Ja, stimmt.
Und er dann auch noch im Hineingleiten die Türen schließt. Ist vielleicht auch so ein bisschen als freiwillige Selbstkontrolle, würde man das im Deutschen in der TV- und Kinolandschaft bezeichnen. Aber ja, war auf jeden Fall etwas, eine kleine Gewaltspitze im Vergleich zu den sonstigen Dingen, die in Star Wars ja immer nur angedeutet werden. Ja. Es kamen ein paar Tiere vor, die wir vielleicht auch schon mal irgendwo gehört oder gesehen haben aus dem Kanon. Die Nunas, die auf Naboo irgendwie leben und auf Batuu als Delikatesse teilweise angeboten werden, wie so, ich weiß nicht, Chicken Wings oder Nuggets oder sowas. ein Void Strider habe ich noch gesehen, der irgendwie aus Clone Wars ist, aus der Episode A Sunny Day in the Void, glaube ich, da kommen die vor.
Ja.
Da, wo die Druiden in der Wüste vor sich her philosophieren.
Genau.
Sagen wir es so. Das
war auch eine schöne Folge, ja.
Allerdings, ja, ganz anders, aber wie gesagt, auch eine schöne Folge. Nachdem die Flucht erfolgreich geglückt ist, erscheint Dr. Hemlock auf Lau und erfährt, dass ihm Omega und Crosshair abermals entwischt sind. Doch auch Crosshair weiß, dass das Imperium das gestohlene Shuttle wohl oder übel tracken kann und schlägt Omega vor, es baldmöglichst zurückzulassen. Und so kommt es auf dem Mond um Ryloth zum Wiedersehen der einmaligen Einheit Clone Force 99. Während Wrecker und Hunter überglücklich sind, Omega wiederzusehen und sie in die Arme schließen, erhält Crosshair nur frostige Blicke, als er die Planke des Schiffs herabsteigt.
Tja, ja, diese Gruppierung trifft sich. Also, wobei, erstmal hatten wir noch einen kurzen Moment gesehen, wo Hemlock ja auf Lau eintrifft und ihm dann ja quasi gesagt wird, dass sie geflohen sind. Genau, das ist ja so dieser Moment, wo er dann auch, ja, weiß, okay, sie sind mir irgendwie gerade einen Schritt voraus, aber jetzt alles, was uns möglich ist. Also er nutzt ja quasi diese Freiheit, die ihm der Imperator schon gegeben hat, um jetzt quasi auf Jagd nach Omega zu gehen. Und es ist auch nur Omega, die ihm ja wichtig ist. Also es ist ja gar nicht Crosshair, der noch irgendwie eine Bedeutung für ihn hat. Und er setzt jetzt alles daran, die beiden oder beziehungsweise dann Omega zu finden. Ja, und dann dieser Moment auf Ryloth, also auf einem der Monde von Ryloth. Ich fand ihn sehr, sehr schön. Er war sehr, sehr emotional, wie wir Omega sehen, die das Schiff verlässt. Die Marauder steht dort im Mondlicht, will ich sagen. Und dann ist es dann Wrecker, der als erstes rauskommt. Die Tränen über die Augen oder die aus Omegas Augen kommen. Das war sehr emotional. Also, dass quasi die Tochter wieder nach Hause kommt, wenn man so möchte, zu ihrem großen Bruder und zu ihrem Vater. Also Hunter ist ja immer noch diese Vaterfigur eigentlich und bringt aber dann ihren, ich sag mal, ihren nicht so beliebten Cousin mit vielleicht.
Den Halbbruder.
Mit Crosshair. Ja, der Halbbruder. Und da hast du aber auch genau gemerkt in der Szene, und das fand ich sehr bezeichnend, die Freude ist da, Omega wieder zu sehen, aber die Ungewissheit, was ist das eigentlich mit Crosshair? Sie sagt ja noch, also Omega sagt ja noch, ich habe Hilfe gehabt. Und dann kommt er raus und man merkt gleich dieses Misstrauen in den Augen beider Klone. Also nicht nur von Hunter, sondern auch von Wrecker, der ja eigentlich immer dieser freundliche, dieser gutmütige, herzensliebe Typ ist. Auch der ist sehr, sagen wir mal, unglücklich. Oder beide sind sehr unglücklich.
Ja, ich erinnere mich noch genau, als ich dir letzte Woche eine SMS geschickt habe. Wir tauschen ja manchmal so unseren Status aus, wenn wir eine neue Folge gesehen haben. Und da habe ich geschrieben, ich hatte gerade Gänsehaut. Und das war ja so ein absoluter Gänsehautmoment, fantastisch inszeniert. Musik, wie du schon beschrieben hast, die Lichtstimmung stimmt, als sie da sich treffen auf dem Mond von Ryloth. Und die Farben sind auf einmal auch ganz anders, ne? Also dieses, man kann wirklich in der Animation die Freude von Hunter sehen, als er Omega wieder in die Arme schließen kann. Dieses kleine anschließende Gespräch zwischen Wrecker und Hunter, wo er dann sagt, naja, wir haben 4-mal die gesamte Galaxis durchflogen. Nein, 5-mal. Und doch hast du uns zuerst gefunden. Also sehr, 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 sehr schön. Und das greift, glaube ich, jedem ans Herz, der Familie hat, was das bedeutet, ne? In solchen Situationen die, in Anführungszeichen, die Kinder in die Arme zu schließen. Und das wird hier wunderbar auf die Spitze getrieben und dann mit diesem tollen Cliffhanger der Schwarzblende, als die beiden erwachsenen Klone dann sich ihrem, ja, dem, dem längst verloren geglaubten Bruder wieder gegenübersehen und dann aber eben immer noch diese dunkle Wolke des Verrats halt im Raum hängt. Ja. Und man als Zuschauer eigentlich direkt weitergucken möchte, weil es so spannend ist, weil nämlich genau das, was die Nackenhaare aufstehen lässt, ne? Also diese Spannung, die man dann als Energie im Raum spüren kann, genau die wollen wir in Star Wars auch immer häufiger sehen. Und gucken wir mal, wie es weitergeht. Und wir haben jetzt den Vorteil, wir können direkt weitermachen und mit Folge 5, The Return, die Rückkehr, weitergehen. Omega erwacht aus ihren Träumen auf Pabu und sucht Crosshair auf, der mit Hilfe des kleinen Azi oder Azi Zielübungen ausführt und mit seinem Schicksal hadert. Beide werden aus der Entfernung von Hunter und Wrecker beobachtet, was Crosshair nicht verborgen bleibt, da er als Scharfschütze stets auch seine Umgebung im Blick behält. Ein kleines Schiff nähert sich. Es ist Echos Remora. Er berichtet, es wäre wohl klug, ausreichend Informationen über Tantis zu sammeln, bevor man mit der Infiltration beginnen könnte. Crosshair erwähnt, er kenne eine abgelegene, schlecht bewachte Basis auf Barton 4, wo man leicht Zugriff auf einen imperialen Terminal haben könnte. Nachdem man sich geeinigt hat, zusammen dorthin aufzubrechen, trifft man alle nötigen Vorbereitungen für den Abflug und Omega rät Crosshair, endlich mal mit Hunter reinen Tisch zu machen.
Es ist ein wunderbarer Anfang. Also, dass es Pabu ist, das weiß man ja von Beginn noch gar nicht sofort. Die Szenerie baut sich ja dann erst draußen auf. Aber Omega wacht auf in Freiheit. Sie hat Lula in der Hand, ihre Puppe. Und ja, sie verlässt das Schiff. Ja, oder beziehungsweise sie spricht erstmal mit Hunter und auch mit Wrecker, verlässt dann das Schiff, weil Crosshair nicht da ist, um ihn zu suchen. Und ja, also Hunter ist auch hier derjenige, der schon wieder auch sehr, sehr, also er versucht, glaube ich, positiv zu wirken, aber seine Ausstrahlung ist sehr negativ. Also er sagt dann auch, ja, das ist halt auch eine Umstellung für ihn, also für Crosshair in dem Fall, was ja auch richtig ist. Crosshair war die ganzen letzten, ja, Tage, Wochen, Monate in Gefangenschaft und davor halt ein Spielball des Imperiums. Und jetzt ist er quasi in Freiheit. Er kann wieder selbst der sein, der er sein möchte. Ich glaube, er weiß nur nicht, wer er sein möchte. Und ja, dann geht es ja nach draußen. Wir sehen einen Crosshair, wie er mit AZ ist, also zumindest in der deutschen, im Deutschen ist es dann AZ, der kleine Druide, der dann auch ein paar Früchte in der Hand hält und als Zielgeber dient. Und ja, aber Crosshair hat weiterhin mit seinem Zittern zu kämpfen und verfehlt dann doch viele der Ziele, was ihn auch zunehmend stört.
Ja. Ja, und wir erfahren ja auch tatsächlich nur 53% Trefferquote. Das ist natürlich für einen ultratödlichen Scharfschützen wie ihn nicht mehr besonders viel. Und ja, auch wenn das halt sehr witzig irgendwie hier so inszeniert wird, ne, wie er dann so Wilhelm Tell-mäßig die Früchte da von Asis oder aus Asis Hand irgendwie rausschießt. Ja, es ist halt eben doch sehr deutlich auch, dass wir hier die vorhin schon angedeuteten Spitzen oder Probleme halt zwischen den einzelnen Figuren nochmal kurz aufgerollt bekommen. Also Hunter fällt wieder in seine alten Muster auch irgendwo zurück. Ne? Nicht nur im Umgang mit Crosshair, wo halt noch sehr, sehr viel geklärt werden muss und die eigentlich nur, ja, wie sie es halt gelernt haben, relativ stumm und nicht über ihre Emotionen sprechen, sondern auch Hunter fällt wieder in diese super Beschützerrolle zurück, weil er ja Omega am Anfang auch verbietet, einfach an der Mission teilzunehmen. Das sind so Sachen, die haben wir in Staffel 1 gesehen. Und wir wissen natürlich, dass Omega sich sowas nicht sagen lässt und sie argumentiert dann halt auch eben so lange, bis dann klar wird, okay, das kann nicht anders funktionieren, das kann nur als Team laufen und es ist ja auch eine gute Entscheidung, wie wir dann im Lauf der weiteren Geschichte erfahren können. Ich fand es super, den Anfang auf Pabu zu machen, weil es ist ja auch für die Bad Batch immer so eine Art sicherer Hafen gewesen. Und Omega, die ja die ersten vier Folgen tatsächlich nur komplett auf der Flucht war, mal hier eine kleine Verschnaufpause zu gönnen. Und es werden ja dann auch noch die Figuren oder zwei Figuren aus der letzten Staffel nochmal genamedroppt, also der Bürgermeister und seine Tochter, zu der Omega ja auch eine Beziehung hatte. Ich habe für einen Moment gedacht, vielleicht sehen wir sie noch mal kurz, aber keine Ahnung, vielleicht haben sie die Modelle nicht mehr gefunden, hatten sie auf einer falschen Festplatte abgelegt. Wer weiß das schon so genau. Und ein ganz cooler Moment war natürlich die alte Rüstung von Crosshair wieder zu sehen. Wenn er da so aus dem Dunkel heraustritt und trägt dann sozusagen wieder diese ikonische Rüstung, die wir eben aus Clone Wars Staffel 7 kennen, beziehungsweise eben aus dem Beginn von Staffel 1 von Bad Batch. Mhm. Das war schon ein toller Moment.
Ja, ich fand, also jetzt auch, du hast ja gerade auch noch angesprochen, das Echo ist auf dem Weg, ja, kommt mit seinem Schiff. Und auch hier hatten wir den ersten Moment, wo Echo auf Crosshair trifft. Also erstmal trifft Omega auf Echo. Und das ist wieder sehr herzlich. Man merkt auch, es freuen sich einfach alle, dieses Kind zu sehen. Und dann ist Crosshair dran, der dann so ein bisschen schnippig sagt, kriege ich keine Umarmung. Und dann ist Echos Aussage, ja, wenn die Informationen von dir in Ordnung sind, vielleicht. Und das ist natürlich schon trotzdem eine sehr herzlose Begrüßung, die ich auf einer gewissen Art und Weise natürlich auch nachvollziehen kann. Er hat nun mal sein Team betrogen in irgendeiner Form. Und das ist dann wirklich etwas, wo ich das Gefühl hatte, ja, das ist so nachvollziehbar geschrieben, das ist so sinnvoll geschrieben, dass nur weil du jetzt wieder da bist, du nicht einfach wieder Teil der Familie sein kannst. Natürlich bist du Teil der Familie, aber du bist halt nicht Teil dieses inneren Kerns. Und das ist unglaublich gut gemacht, weil alle, bis auf Omega, eine gewisse Abneigung gegenüber Crosshair haben. Wobei er eigentlich auch Omega eine Abneigung haben müsste, weil sie ja weiß, was er alles getan hat im Vorfeld. Aber sie hat auch gemerkt, dass er sich verändert hat oder dass er sich verändern kann. Dass dieser Crosshair nicht mehr der ist, der in Episode 1 sie noch versucht hat zu töten.
Das stimmt, ja. Ja, und trotzdem spürt man halt auch irgendwo, dass die, ja, das alles so ein bisschen bröckelt. Also es ist gerade als Echo dann irgendwie auftaucht und wie du das erwähntest, die Sache mit den Informationen, das zeigt natürlich auch, wie intelligent das Writing wieder funktioniert, weil das charakterisiert natürlich auch Echo in dieser Situation. Er hat ja in Anführungszeichen die Kerngruppe ja auch verlassen, um sich dem Widerstand oder dem Sammeln von Informationen, die für den Widerstand halt sinnvoll sein könnten, oder der Rettung der Restklone zu widmen und das mit Rex eben zusammen auch macht, hinter den Kulissen. Und das ist also hier wunderbar, wie in dieser kurzen Szene sozusagen nicht nur seine Einstellung zu Omega, zu Crosshair, sondern halt eben auch seine Funktion in der Gesamtgeschichte nochmal illustriert wird. Das ist wirklich sehr, 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 sehr gut in dieser Kürze. Muss man immer wieder hervorheben. Also das ist etwas, was viele andere Serien nicht so gut beherrschen, finde ich, was sie hier also tatsächlich immer zeigen.
Ich fand auch dieser Auftritt war schon, das war ein schöner Moment. Das war etwas, wo ich mich auch als Fan gefreut habe, Echo wiederzusehen. Ich meine, Echo ist ja nicht nur Teil der Bad Batch. Echo war schon immer Teil auch der Clone Wars Serie und der hat ja mehr Screentime gehabt als alle anderen, mehr oder minder zusammen. Naja, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber den hat mir auch ins Herz geschlossen. Und das fand ich wirklich sehr schön, dass er dann wirklich da seinen Auftritt hat. Auch wenn er in der gesamten Folge doch sehr flach gehalten wird. Also ja, den Eindruck habe ich schon. Also er hat nur wenig zentralen Spielraum, den er einnimmt. Aber es macht ja auch Sinn. Es geht ja hier in dem Fall ja auch um Crosshair und um Hunter primär.
Genau. Naja, er sitzt am Ende, die zweite Hälfte der Folge sitzt er nur noch auf einem Turm mit Fernglas.
Und gibt irgendwelche Anweisungen, ja. Genau,
ja. Aber wir greifen voraus. Auf dem schneebedeckten Planeten Baten 4 findet man schnell den beschriebenen Außenposten, der jedoch komplett verlassen wurde. Als Badger durch einen Sensor irritiert ist, bemerkt man plötzlich, dass sich die Sensoren in einer Kreisbahn um den Stützpunkt ziehen. Dort eingedrungen erkennt man auch, die Energiezellen des Stützpunktes sind durch die Sensoren entleert worden. Als Lösung will Echo die Energie wieder für den Stützpunkt umleiten, damit sie mit dem Herunterladen der Mount Tantis-Dateien beginnen können. Doch Badger spürt etwas und knurrt in Richtung Eisfläche.
Also wir haben jetzt eine Szene, die ich persönlich als sehr wichtig erachtet habe, gerade irgendwie ausgelassen. Und zwar, wie es überhaupt dazu kam, dass es überhaupt nach Baten 4 gegangen, dass man da hinreist. Weil auf Pabu erfahren wir noch, oder es gibt ja ein Gespräch zwischen der Gruppe, also zwischen Echo, Wrecker, Hunter, Omega und Crosshair, wo im Grunde erstmal die Situation auf Tantis erklärt wird. Wir haben eine Erwähnung von Emery, die quasi auch ihr Name-Drop bekommt in der Folge. Das Datenpad von Nala See wird an Echo gegeben und dann kommt etwas, was mich sehr traurig gemacht hat und auch die Beteiligten, weil man hat es in ihren Gesichtern gesehen. Diese imperiale Verschlüsselung ist ohne Tech kaum zu entschlüsseln. Und das war der Moment des betroffenen Schweigens, wo ich mich gefragt habe, wir hatten uns das letztes Mal schon gefragt, wann hat Crosshair das erfahren? Hat Crosshair das von Omega erfahren oder gibt es irgendeinen anderen Grund oder einen anderen Zeitraum, wann das übermittelt worden ist? Hat er das, also er hat es ja jetzt nicht gerade erst erfahren. Das wäre ja wie ein Schlag ins Gesicht, dann wäre seine Reaktion da komplett falsch. Aber da finde ich halt gut, dass er sagt, okay, wir brauchen einen imperialen Stützpunkt und ich kenne da einen, der abgelegen ist und wo wenig Truppenbewegung ist, da können wir hin. Und dann kommt ein altbekannter Planet mit Baten 4 wieder, damals Staffel 2, Episode 12, das war der Außenposten, eine der besten Folgen in der gesamten Serie, muss ich gestehen. Und ja, alleine, dass sie dann dorthin reisen und Wrecker Crosshair auch seine alte Rüstung übergibt in diesem riesen Koffer mit dem alten Zeichen der Republik drauf. Das war schön, aber auch die Reaktion darauf zu sagen, naja, es hat sich nie richtig angefühlt, sie loszuwerden. Also es war auch ein sehr, sehr schöner Moment, der auch sehr viel Charakterdevelopment auch zu Wrecker hatte, der ja eigentlich auch in der Folge sehr flach bleibt an sich, aber er sagt, naja, also man kennt ihn ja, ja ich, das hat sich nicht richtig angefühlt. Und das fand ich irgendwie sehr schön, weil man schon gezeigt hat, dass selbst der Verräter schlechthin trotzdem einen Platz in seinem Herzen hat.
Ist schon immer wieder interessant, wie gut hier die Gruppe dann doch in diesen Situationen auch funktionieren kann. Wenn sie da an dem Tisch sitzen und darüber sprechen, ne, wie das mit dem Datenpad aussieht und wie man am besten eben an diese Daten die Örtlichkeit von Mount Tantis verraten auf Wayland, wie man da am besten rankommen könnte, dann ist das ein Ort, an den wir auch vorher schon hatten, als wir das letzte Mal auf Pabu waren, ne, diese schönen Außenbereiche mit diesem etwas rötlichen, orangefarbenen Licht. Und das ist genau, wie du das auch gerade beschrieben hast. Das war ja die Frage, die du, glaube ich, auch letztes Mal gestellt hattest, wie wird Crosshair das erfahren und wie wird er darauf reagieren? Und das hat uns die Serie geraubt, diesen Moment. Fand ich tatsächlich etwas schade. Auch da hätte man sicherlich einen schönen Moment draus machen können. Vielleicht wollten sie einfach nicht zu viele emotionale Momente an das Ende von einer Folge beziehungsweise an den Anfang von dieser Folge packen, weil weiß ich auch nicht. Crosshair ist ja nicht ein Mann großer Worte, weißt du? Und außer, dass er so ein bisschen wie Clint Eastwood vielleicht seine Augen etwas zu Schlitzen geformt hätte. Wer weiß, was man da noch draus hätte machen können. Aber naja, sie haben es auf jeden Fall ein bisschen einfacher gemacht, sagen wir es so, in der Situation. Und ich glaube auch, dass die Reaktion von allen zusammen in diesem kurzen Moment, ne, dieses betretene Schweigen, wie du es beschrieben hast, dass das umso gewichtiger ist, gerade in dieser Situation, um nochmal zu zeigen, eigentlich ziehen die jetzt alle an dem gleichen Strang und machen das auch, in Anführungszeichen, um ihrem alten Bruder, der eben nicht mehr dabei sein kann, noch ein Denkmal zu setzen oder zumindest in seinem Geiste auch zu handeln. Das fand ich schon sehr schön. Aber wie gesagt, diesen Planeten wiederzusehen, wir haben oder immer wieder singen wir Loblieder über diese Folge. Ganz klar eine der besten in Bad Batch, aber glaube ich auch im ganzen animierten Star Wars Universum gewesen. Dieser Moment, ne, als sie da das erste Mal die Basis betreten und Crosshair findet da diese Helme von den Klonbrüdern, ne, wo dann natürlich auch der von Mayday wieder dabei ist. Und von,
ja, das war traurig.
Hex und Veach oder so heißen die, glaube ich. Die anderen, die auch in der Episode noch vorkamen. Und noch immer hält er ja zurück mit der Geschichte, was denn eigentlich passiert ist. Ne? Das wird sich dann erst im Laufe der Episode entspinnen. Genauso wie Batcher irgendetwas spürt, was sich dort befindet, brodelt halt eben auch die Auseinandersetzung zwischen Crosshair und Hunter unter der Oberfläche. Ja,
das ist richtig. Ja, und die Szene mit Maydays Helm, ich meine, er war gut zu erkennen, weil er da auch diese Bandage um den Helm hatte oder dieses Tuch, wie auch immer, was da. Und was ich sehr schön erachtet habe, war der Moment, dass Crosshair diesen Helm nimmt und das, was er in der zweiten Staffel noch so ein bisschen abgetan hat, hier wieder gleich tut, indem er die Helme aufstellt seiner gefallenen Brüder oder auch gerade dieser gefallenen Brüder, weil gerade Mayday ist ja der Grund überhaupt, warum er, also Crosshair, zu einem Verräter am Imperium wurde. Also ja, er ist selbst verraten worden, aber ja, er hat es dann auch nochmal verraten. Und das war sehr schön. Und man sieht im Hintergrund Hunter, wie er sich die Szenerie anschaut, aber auch einfach nicht weiß, was das soll. Also man sieht auch in seiner Mimik jetzt nicht, dass man hat nicht das Gefühl, ich lasse ihn jetzt mal damit alleine. Offenbar bedrückt ihn da was, sondern es ist eher so ein, was machst du da schon wieder? Also das ist immer mit so einer gewissen Skepsis im Blick. Und das finde ich etwas, das zeichnet ihn halt trotzdem aus. Also Hunter ist trotzdem jemand, der passt halt auf seine Familie auf und alles, was im Grunde an Negativität reinkommen könnte, versucht er abzublocken. Und jetzt ist das halt gerade Crosshair. Aber das ist eine eindrucksvolle Szene, die mit wenig Worten eine ganze Menge Impact hatte.
Crosshair und Hunter liefern sich draußen vor der Basis einen verbalen Schlagabtausch, als plötzlich ein gigantischer Wurm sich unter der Schneedecke durch das Eis pflügt und die beiden wieder in die Basis zurückjagt. Man sitzt buchstäblich in der Falle, für die es nur eine Lösung gibt: den Sicherheitskasten am anderen Ende des Eisfeldes, der jedoch manuell umgelegt werden muss. Während Wrecker den Weg dorthin sucht, platziert sich Echo in einem Wachturm, während Crosshair, Hunter und Badger das Ungetüm wieder außerhalb des Sensorenrings zu locken versuchen. Durch das instabile, unterhöhlte Eis bricht die Schneedecke ein und Hunter stürzt in das Tunnelsystem darunter.
Es ist so ein ganz, ganz klassischer Moment. Ja, also diese Sensoren, die ja eigentlich laut Crosshair dafür gewesen sind, um quasi annähernde Schmuggler oder Plünderer davor zu warnen, hat auch offenbar ja, die Tierwelt des Planeten abgehalten, in diese Basis einzugreifen. War nachvollziehbar, dass dann da irgendwas Großes kommen muss, dass das natürlich so ein wurmartiger Riesen-Irgendwas ist. Also es hat ja schon auch so ein bisschen Drachenart gehabt. Ich habe ein bisschen an den Krait-Drachen denken müssen. Also ich wette auch, dieses Tier, dieses Wesen, dieses Monster hat irgendeine Bezeichnung, die ich noch nicht herausgefunden habe. Aber ja, diese Deaktivierung der Sensoren, ja, damit Echo dann auf dieses Datenpad zugreifen kann und dann, na klar, wir müssen es wieder irgendwie aktivieren, weil halt alles zittert gerade, Badger bemerkt, dass da irgendwas kommt und dann kommt dieses Vieh. Und du hast gerade eine Sache gesagt, die mir dann in diesem Moment aufgefallen ist. Crosshair verlässt ja kurz nachdem Badger reagiert hat, diesen Raum oder diesen Terminalraum. Und du hast Clint Eastwood gerade angesprochen. Und das war genau dieser Moment. Er läuft auch schon wieder mit seinem Zahnstocher im Mund rum. Und wenn ich das sehe, muss ich halt auch immer ganz einfach, also muss ich mal an Clint Eastwood denken. Ein schönes Bild, wie er dann da rausgeht. Ja, dann kommt ja erstmal dieses Gespräch zwischen Hunter und Crosshair, in dem Crosshair dann auch endlich gesteht und sagt, ich habe das Imperium verraten, nachdem ich euch verraten habe und sie mich verraten haben. Und das finde ich auch sehr, sehr gut, weil er knickt ein, dieser Profi, dieser Typ, der eigentlich immer, ja, ich sag mal, der immer eigentlich über allem gestanden hat, knickt plötzlich ein und man merkt auch, er bereut das Ganze irgendwie innerlich, also weil er nicht wusste, auf was er sich eingelassen hat. Ja, und dann kommt halt dieses Vieh, dieser Schneewurm.
Genau, und der heißt tatsächlich Würm, also W-Y-R-M, das ist die,
ein Würm, okay.
Die In-Kanon-Bezeichnung. Und ich fand es ein bisschen, ich habe mir gedacht, haben die jetzt irgendwie die Marketingabteilung von Dune, haben die jetzt gerade bei Lucasfilm ein paar Dollar auf den Tisch gelegt? Das passt natürlich wie die Faust aufs Auge, also er wirkt ja tatsächlich wie eine Kreuzung, wie du schon sagtest, aus Krait-Drache und einem Sandwurm, der aber dann eben sozusagen im Eis lebt. War schon ganz witzig, aber ich glaube, Wrecker sagt es auch irgendwann an irgendeiner Stelle wieder. Ne? Warum müssen es denn immer riesige Monster sein? Oder so?
Ja, genau. Es ist auch eine so schöne Szene, dass Wrecker dann so im Kommen sagt, warum müssen es denn immer irgendwelche Monster sein? Und was ja auch sehr typisch ist für die Serie, nicht nur die Monster, die es irgendwie immer gibt, sondern auch, dass ein Terminal, was zum Neustart eines Systems zu nutzen wäre, am Ende einer Basis ist und dann auch irgendwie vergraben untersteht. Das verstehe ich sogar, weil es hat ja nachgeschneit, aber dass es am Ende einer Basis sein muss.
Ja.
Warum?
Weil das natürlich auch wieder eine Trope ist, die wir aus Jurassic Park sehr gut kennen. Und wir wissen ja, dass man hier sehr, sehr gerne große Filmvorbilder auch zitiert in The Bad Batch. Und dieses Mal ist halt Jurassic Park dran. Also das erinnert wirklich an das Finale des ersten Films, wo es auch darum geht, den ausgefallenen Strom wiederherzustellen, damit die Zäune wieder Strom kriegen, damit die Dinos in ihren Käfigen bleiben. Und genau so etwas Ähnliches haben wir hier nur ein bisschen ins Star-Wars-Universum versetzt. Und deswegen müssen die halt raus. Und während man teilweise eben versucht, das Viech abzulenken, muss dann Wrecker schauen, ob er es denn schafft, durchzudringen. Es ist sehr, sehr schön natürlich, klar, der Wurm ist wieder eine Metapher für das brodelnde, den Konflikt zwischen Hunter und Crosshair, der dann eben ausbricht, just in dem Moment, wo die beiden sich auch fast wieder an die Gurgel gehen.
Ja.
Und dann muss man eben in dieser Notsituation natürlich anfangen, die eigenen Interessen oder den eigenen Frust oder in Hunters Falle auch die Eifersucht, denn in dem Gespräch, was die beiden führen, geht es ja mehr oder weniger auch darum, dass Crosshair Hunter vorwirft, Mensch, ich habe doch den Notruf abgesetzt, um euch zu warnen, kommt nicht nach Mount Tantis. Und du hast ihn ignoriert, ihr seid gekommen und dadurch habt ihr Tech verloren und Omega ist dort sozusagen dann eben auch gelandet.
Genau.
Und wir sehen aber halt eben auf der anderen Seite, Das ist ja auch so ein Charakterzug von Hunter, dass er ja schon immer mal auch eifersüchtig war. Wir hatten das in der Staffel davor, ne, mit Vieh, als Vieh plötzlich auf der Bildfläche erschien und sich mehr und mehr Omega auch an ihr orientieren wollte. Das fand Hunter ja auch nicht immer so cool.
Das stimmt. Ja, und Crosshair sagt es ja auch sogar ganz klar, du bist sauer auf mich oder vielleicht dann auch eifersüchtig, weil er sagt es nicht wortwörtlich mit der Eifersucht, aber so dieses Gefühl übermittelt er, du bist sauer, weil ich Omega gerettet habe, weil ich sie zurückgebracht habe und nicht du. Und das ist natürlich ein ganz klares Bild, was dort aufgebaut wird, dass eigentlich der, dem man nicht mehr vertrauen kann, plötzlich die rettet, um die es allen geht. Also es ist schön geschrieben und es wird natürlich dann auch entsprechend schön unterbrochen. Also das, wie du sagst, dieses Brodeln, was ja zwischen den beiden dann auch herrscht, wird halt oder explodiert, aber halt bildlich dargestellt von diesem Wurm. Und das finde ich einfach richtig gut gemacht. Also da habe ich mich auch gut unterhalten gefühlt in dem Moment, weil es einfach reingepasst hat.
Ja, das stimmt. Und genau, und Hunter muss dann halt runter und sich mit seinen Auseinandersetzungen mit seinem Unterbewussten betreiben. In bester psychologischer Manier. Am Ende gelingt es Wrecker im richtigen Moment, die Energie wiederherzustellen, während Crosshair und Badger an einer dünnen Eisschicht ein Loch hineinschlagen können, damit Hunter, vom Schneewurm verfolgt, wieder an die Oberfläche gerettet werden kann. Seine Flucht gelingt letztlich, Omega kann nun das Sensornetzwerk wieder online schalten, sodass der Wurm wieder außerhalb der Basis bleibt. Hunter und Crosshair scheinen ihre Differenzen beigelegt zu haben, und auch wenn man nur medizinische Daten über die inhaftierten Klone erhält und die exakte Position von Tantis ihnen noch immer verborgen ist, mit den Worten »Wir können nicht mehr tun«, so Hunter, »als uns zu bemühen, besser zu sein. Vielleicht gibt es sogar Hoffnung für uns«, endet die Episode.
Oh ja. Genau, also wir haben erstmal die Situation, Hunter ist quasi unter der Erde oder beziehungsweise unter dieser Schneedecke und hat das Tunnelsystem dieses Wurms entdeckt, also er hat zwangsläufig entdeckt. Ich glaube, er ist ja reingestürzt, weil unter ihm dann der Boden zusammengesackt ist. Und da kommt ja sogar ein kleiner Gag, der im Englischen, glaube ich, besser zu verstehen ist, indem dann Crosshair dann irgendwas sagt, wir versuchen uns durchzugraben und Hunter reagiert mit, ihr versucht es, und Crosshair sagt, ja, schön, dass du mich verstanden hast. Das ist so, also funktioniert im Englischen ein bisschen besser, aber das dann jetzt quasi, das ist das Einzige, was ich der Folge so ein bisschen negativ auslegen könnte, dass es jetzt plötzlich Holter die Polter geht. Also man merkt, man hat irgendwie innerhalb von 5 Minuten das Monster of the Week gelöst. Man hat quasi auch die Daten, die man brauchte, also oder die man kriegen kann, hat man alle bekommen. Und irgendwie ist das dann zu schnell gegangen. Was nicht schlimm ist, weil das ja auch etwas ist. Wir hatten ja am Anfang die These aufgestellt, dass da eventuell jetzt auch der ein oder andere sich da vielleicht über so eine Folge beschweren kann. Ich finde diese Folge an sich nicht verkehrt und ich finde auch diese Geschwindigkeit, die sie am Ende gemacht haben, nicht verkehrt, aber man hätte sich vielleicht 1-2 Minuten länger Zeit lassen können, um der ganzen Geschichte, also gerade auch Crosshair und Hunter, die sich dann ja auch einfach nur mit so einem Nicken quasi sagen, hey, wir sind wieder Freunde oder wir können wieder miteinander ein bisschen umgehen. Also gerade dieses Familiäre, dass das wieder aufbaut, das hätte man ein bisschen besser zeigen können. Wobei, wer zeigt es am besten? Wrecker, indem er beide umarmt, so also mit seinem, komm hier. Und Echo, der dann im Hintergrund nur sagt, ja, gut, die Köpfe haben sich nicht abgerissen. Und ja, sie verstehen, also am Ende vertragen sich doch eh wieder alle. Also er hat das offenbar schon wahr oder schon so verstanden, dass das eh passiert auf kurz oder lang.
Wie du schon gesagt hast, der Heilungsprozess zwischen den Charakteren, der geschieht hier dann doch relativ schnell. Aber das ist halt auch ein probates Mittel in dem Bereich des Action-Kinos oder auch von Serien einfach. Oder Figuren in solche Situationen geworfen werden, dann müssen sie sich in Anführungszeichen alles hinten anstellen. Und dann geht es nur ums Überleben. Und das schweißt natürlich dann eine Gruppe zusammen. Und wenn man so viel Vergangenheit besitzt wie Clone Force 99, dann geht das vielleicht dann auch einfach ein bisschen schneller. Aber du hast schon recht. Also da wird sehr, sehr viel mit einem kleinen Schleifchen sozusagen wieder neatly verbunden in relativ kurzer Zeit. Das hat mich so ein bisschen an die alten Star Trek-Folgen aus den 80ern erinnert. Da ging es am Ende dann auch immer in 5 Minuten. dass Captain Picard oder William Riker irgendwas einfiel und dann hatte man plötzlich das Problem wieder gelöst.
Ja, eben.
Was man vorher 40 Minuten aufgebaut hatte. Aber naja.
Und dann in einer Minute abgelöst hat. Richtig, ja. Richtig. Gut, aber das gehört, glaube ich, auch dazu. Ich meine, das ist ja immer noch trotzdem eine Sendung oder eine Serie, die auf relativ kurze Folgen baut. Hatten 25 bis 30 Minuten roundabout. Da kannst du halt auch, da musst du irgendwann natürlich auch eine Grenze setzen. Und ich glaube, dieses Character Development, das wird sich in den nächsten Folgen ja auch noch wiederholen. Also es wird ja auch immer wieder kommen, dass das jetzt erstmal so wirkt, als wären beide die besten Freunde wieder. Das hat ja erstmal nichts zu bedeuten. Das kann in der nächsten Folge sich ja wieder ändern, beziehungsweise kann in der nächsten Folge nochmal mit ein paar Zeilen auch vertieft werden. Ich fand es nur sehr schön, dass Hunter dann, also dass Crosshair derjenige ist, der Hunter anspricht, quasi erneut über seinen Schatten springt und versucht, sich zu erklären. Schöner Moment, schöne Charakterentwicklung. Und Hunter erklärt auch seinerseits, hey, es ist mir klar, dass das alles überhaupt nicht durchschaubar war. Also beide gestehen sich auf irgendeiner Form Fehler ein, die sie in irgendeiner Form gemacht haben, auch wenn der eine vielleicht ein bisschen gröber war als der andere, aber im Endeffekt sagt Hunter nicht, ja, danke und ich habe das doch gewusst, sondern er sagt auch, okay, ja, auch wir waren nicht perfekt und beide bereuen Dinge und du hast es gerade schön gesagt, beide sind, oder zumindest sagt es Hunter, sie haben den Willen, es besser zu machen, oder sie sollen den Willen haben, es besser zu machen. Denn Hunter, und das ist etwas, was ihn auch in der Charakterentwicklung auszeichnet, sieht Hoffnung. Er sieht noch immer Hoffnung für sich und selbst für Crosshair.
Ja.
Toller Moment.
Genau, und er gesteht aber auch zu, dass die Zeiten eben so verwirrend waren, dass man nicht alles sehen konnte. Und
genau.
Das ging ihnen ja genauso wie den Jedi beispielsweise, um es jetzt mal ganz überspitzt zu formulieren. Die haben es ja auch nicht kommen sehen, was der Imperator da im Hintergrund alles geplant hat. von daher ja, ist das trotzdem ein sehr, sehr schönes Schlussbild. Und da muss man aber auch wieder sagen, Hut ab, ne, vor Dee Bradley Baker, wie er das spielt. Man spürt das wirklich. Man hat nicht den Eindruck, dass es ein und derselbe Sprecher ist oder im Deutschen halt auch derselbe Synchronsprecher oder Schauspieler, der diese Rollen quasi verbindet, weil in diesen Situationen klingen sie und wirken sie halt eben wie zwei komplett unterschiedliche Verstörte, am Ende auch wirklich Veteranen in Anführungszeichen, die viel Krieg und Leid gesehen haben und die jetzt vor den Trümmern ihrer eigenen Existenz irgendwo auch stehen und vor dem Abgrund. Und jeder, sie sind quasi im Nebel, ne? Und jeder Schritt kann den Sturz bedeuten in diesen besagten Abgrund. Und da ist es toll, dass die beiden sich wenigstens wieder verstehen und hoffentlich mit geschlossenen Schultern, im Schulterschluss, wollte ich sagen, dann auf die nächsten Episoden blicken. Und ja, dann versuchen so viele Brüder wie möglich aus Mount Tantus zu befreien.
Ja.
Und das ist der Weg, um es mal
so zu sagen. Das ist der Weg.
Und dann kann ich das auch verzeihen, weißt du, wenn ich solche Szenen habe in so einer Folge, genauso wie in der Folge davor, die Gänsehautszene von mir vorhin so tituliert, dann kann ich das auch verziehen, dass viele Story-Elemente sehr schematisch funktionieren und vielleicht in Anführungszeichen eher im Mittelfeld dann qualitativ angesiedelt werden müssen. Aber klar, wenn man natürlich mit solchen tollen Folgen wie der ersten und der dritten irgendwie den Vergleich zieht, dann ist es halt auch schwierig, dieses Niveau immer aufrecht zu erhalten. Denn ja, sie müssen halt auch immer mal wieder vielleicht die ein oder andere Episode durchleben, unsere Charaktere, die halt nicht ganz so ultra spannend ist und die nicht ganz so die super Tragweite hat für die große, komplette Handlung. Aber im Nachhinein betrachtet, als Baustein, war sie dann halt eben doch wichtig und ausschlaggebend. Und so stufe ich das Gesehene, sagen wir es mal so, für mich diese letzten beiden Wochen auch mit ein.
Ja.
Wunderschönes Schlussbild. Wir haben auch die Ice Vulture, also dieses kleine Vögelchen, was in der Folge, wo Hunter quasi den Lieutenant Nolan niedergeschossen hatte, auch schon vorkam. Die kreist ja immer über allen und beobachtet alles sozusagen von oben. Und während sie in dieser ersten Folge, wo sie eben auftauchte, noch mehr der Jagdvogel war, ist sie hier wesentlich zutraulicher. Ne? Sie sitzt dann auch teilweise und beobachtet unsere Helden zwar aus einer Distanz, aber sie hat quasi auch ihren Charakter verändert und ist vom Jagdvogel mehr zu einer Art Beobachtungstier dann auch irgendwo geworden. Fand ich auch hier wieder bildlich sehr, sehr schön, die Veränderung, die Crosshair dann eben auch durchmacht, nochmal als Metapher so am Rande nochmal mit eingebunden.
Wenn wir kurz über den Titel dieser Folge sprechen, die Rückkehr. Hättest du gedacht, also die Rückkehr bezieht sich ja, also ist ja doppeldeutig zu sehen. Es ist einmal die Rückkehr von Crosshair in die Bad Batch, aber auch die Rückkehr hier nach, wie heißt der Planet?
Baten 4.
Baten 4, genau das. Ich glaube natürlich, der direkte Bezug war eigentlich auf Crosshair bezogen und in seine Rückkehr ins Bad Batch. Aber es hat ja vieles damit zu tun gehabt, weil hier hat ja quasi seine Rückkehr auch zum nicht mehr imperialen Klon angefangen. Also hier hat ja auf diesem Planeten hat ja vieles angefangen. Das heißt, hier ist diese Rückkehr so mehrdeutig zu betrachten, weil es ja nicht nur darum geht, wir kehren auf den Planeten zurück, sondern Crosshair kehrt zurück zu Bad Batch. Crosshair kehrt aber auch zurück an dem Punkt, wo er angefangen hat, sich neu darüber nachzudenken, dass sich Dinge ändern müssen, wo er angefangen hat, auch gegen das Imperium zu schießen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich hätte jetzt aber ehrlicherweise nicht mit so einer Folge gerechnet. Also diese Folge war für mich sehr überraschend.
Ja, ich habe tatsächlich für einen Moment auch gedacht, als ich nur diesen Titel gelesen habe, dass es direkt nach Mount Tantis zurückgeht. Aber,
ja, genau.
Aber genau, wie du schon gesagt hast, damit habe ich echt nicht gerechnet, dass wir nochmal nach Baten 4 kommen, dieses Element reinbringen. Aber klar, Crosshairs Redemption Arc, der wird halt jetzt durchwandert. Und ich hätte vielleicht gedacht, dass es einen Tick länger dauert. Ich glaube nicht, dass wir da noch groß entzögern zwischen der Hunter- und Crosshair-Chemie in den nächsten Folgen nochmal sehen werden. Ich glaube, die sind jetzt doch wieder sehr, sehr eng. Aber warten wir es mal ab. Vielleicht überraschen uns die Autoren ja dann doch noch ein weiteres Mal.
Wir können definitiv gespannt sein auf das, was da noch kommt.
Genau. Ja, in diesem Sinne, ich weiß ja nicht, also wir haben ja noch 10 Folgen.
Ist ja ein bisschen was, ja.
Aber ich bin schon gespannt auf das Doppelpack nächste Woche. Die beiden Folgen heißen ja Infiltration und Extraction. Also ich schätze mal, wir werden uns mit Mount Tantis beschäftigen. Und danach wird es wahrscheinlich dann auf zu neuen Ufern. Dann wird irgendwas passieren, was unsere Helden auf einen anderen Planeten und ein anderes System oder sonst irgendein anderes Ziel wahrscheinlich locken wird. Denn ich gehe mal davon aus, dass der Rest der Staffel würde sich ja dann auch anbieten. Die Staffelhälfte ist dann irgendwo dann auch erreicht mit 7 Folgen und 15 haben wir ja nur insgesamt. Dann gucken wir einfach mal, wo das große Finale stattfindet und ob der Imperator vielleicht nochmal auftaucht und ein bisschen versucht, unseren Jungs die Suppe zu versalzen. Ja. Gucken wir.
Oder wann Asajj auftaucht.
Ja, die muss ja auch noch kommen, stimmt.
Die muss ja auch noch kommen. Und wir brauchen auch die Kopfgeldjäger noch. Also ist ja noch mit Cad Bane und Fennec Shand, die wir auch im Trailer gesehen haben. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Folge ist, die dann einfach quasi beide Charaktere abhandelt und dann ist gut. Aber wenn sie das Gleiche mit Asajj machen, wäre das sehr schade, weil da würden sie sehr viel Möglichkeiten, glaube ich, kaputt machen. Aber ich bin positiv denkend.
Absolut, absolut. Am 3. April kriegen wir ja nochmal einen Doppelpack. Und da heißt eine Folge die Identitätskrise. Also, vielleicht ist doch noch nicht alles vom Eis sozusagen gezogen. Und der ein oder andere Wurm lauert noch unter der Oberfläche. Sehr gut. In diesem Sinne, Dennis, danke dir, dass du die Zeit genommen hast, über diese zwei Folgen zu sprechen.
Sehr gerne.
Ich freue mich, glaube ich, zusammen mit euch allen auf die nächsten Episoden. Ja, lasst ein Like da, abonniert den Kanal oder schreibt eine nette Kritik bei iTunes zum Beispiel oder bei Spotify, da kann man das ja mittlerweile auch machen. Macht das natürlich auch bei Heir to the Empire, dem Podcast von Dennis. Hört da rein, folgt ihm auf Instagram unter Raccoon Specialists. In diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein. Thank you.